Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
Elektrischer Antrieb mit schweren Batterien funktioniert für Flugzeuge schlecht. Wasserstoffgetriebene Flugzeugturbinen sind noch Zukunftstechnologien. Das heißt, an Sustainable Aviation Fuel, kurz SAF, führt kein Weg vorbei. Will man nicht ganz aufs Fliegen verzichten, braucht man einen klimaneutralen Flugkraftstoff, sogenanntes E-Kerosin, das mit grünem Strom aus Wasser und Kohlenstoff hergestellt werden kann. E-Kerosin hat zudem den Vorteil, dass es die Bildung von Kondensstreifen verringert, die ebenfalls zur Klimaerwärmung beitragen. Für Flüge, die von europäischen Flughäfen starten, ist deshalb nach Vorgaben der Europäischen Union eine Beimischung von 2% E-Kerosin zum fossilen Kerosin vorgeschrieben. Auf dem Weg zur großindustriellen Herstellung ist einem Forschungsteam des Karlsruher Instituts für Technologie ein wichtiger Schritt gelungen. Im Rahmen des Copernicus-Projekts Power2X konnten die Forschenden die Effizienz der Produktion von synthetischem Kerosin um 20% steigern. Die sogenannte Koelektrolyse des Wasserstoffs erlaubt es, die Prozesskette deutlich zu verkürzen.
Diese Koelektrolyse ersetzt im Prinzip dann zwei Schritte. Simultane Elektrolyse von Wasserdampf, ist schon mal nicht Wasser, sondern Wasserdampf und Kohlendioxid, machen wir das in einem Schritt. Das heißt, wir brauchen einen Reaktor weniger, weil die Elektrolyse schon das Synthesegas macht. Das heißt, die Prozesskette ist einen Schritt kürzer. Die Effizienz ist höher, weil für die Elektrolyse von Wasserdampf die Thermodynamik günstiger ist als für die Elektrolyse von Wasser. Das heißt, wir brauchen einfach weniger Strom pro Kilo Wasserstoff, wenn wir Wasserdampf einsetzen statt Wasser und wir eine andere Elektrolyse-Technologie haben. Die muss dann bei 800 Grad laufen und nicht wie die Wasserelektrolyse bei 60.
Professor Roland Dittmeier arbeitet am Institut für Mikroverfahrenstechnik des Karlsruher Instituts für Technologie. Er ist Sprecher des Copernicus-Projekts Power2X des Bundesforschungsministeriums. Dort liegt in der dritten Phase der Fokus auf dem dringend benötigten synthetisch hergestellten Kerosin. Das kann man mit Hilfe der Fischer-Tropsch-Synthese aus Wasser und Kohlenstoff herstellen. Die nötige Energie liefern Photovoltaik- oder Windkraftanlagen.
Wir machen Wasserelektrolyse, dann kriegen wir Wasserstoff. Dann müssten wir diesen Wasserstoff mit Kohlendioxid zu Synthesegas umsetzen. Synthesegas ist Kohlenmonoxid und Wasserstoff, das heißt, es ist Kohlendioxid. Reagiert mit Wasserstoff unter Bildung von Kohlenmonoxid und Wasser. Das wäre der Schritt, dann kondensiert man dieses Wasser aus, hat dann das Kohlenmonoxid und noch den übrig gebliebenen Wasserstoff. Da braucht man ungefähr ein Verhältnis von 2 Moleküle Wasserstoff zu einem Molekül CO. Das ist dann der Einsatzstoff für die Fischer-Tropsch-Synthese und daraus entstehen dann meine Kohlenwasserstoffe. Ich kriege da ein relativ breites Produktspektrum. Dieses Produktspektrum wird deswegen auch als synthetisches Öl, synthetisches Crude, Syncrude bezeichnet. Und das wird dann nochmal aufgearbeitet, sprich man verändert die Zusammensetzung, man verändert auch die Kettenlänge, um eben die Zielparameter, die es gibt für solche Kraftstoffe, Dichte, Dampfdruck, Brennbarkeit und so weiter, dass man das alles erreicht, die Raffination dieses Syncrude. Diese Schritte sind eigentlich immer dabei.
Das für die Prozesskette benötigte CO2 kann von einer Punktquelle, beispielsweise einer Müllverbrennungsanlage, bezogen werden, wo es in hoher Konzentration aus dem Abgas abgeschieden werden kann.
Solche Punktquellen gibt es. Die sind oft fossil, aber auch nicht immer fossil. Es könnte auch eine biogene Punktquelle sein. Biogas.
Aber auch die direkte Filterung des CO2 aus der Luft ist möglich, das sogenannte Direct Air Capture. Das ist energieaufwendiger und teurer, aber auch hier lässt sich der Prozess optimieren.
Weil diese Energie, die man dafür braucht, nur zum geringeren Teil Strom ist, zum größeren Teil könnte das eben zum Beispiel die Abwärme aus dem Syntheseprozess sein. Und dann ist zumindest energetisch das eine gute Sache und auch eine sinnvolle Kopplung, weil diese Fischer-Tropsch-Synthese produziert Wärme. Die muss weggekühlt werden. Dieses ganze Verfahren hat verschiedene Abwärmeströme, die auch auf dem Niveau liegen, das man für diese Direct Air Capture braucht. Da brauchen wir ungefähr 100 Grad. Das heißt, da gibt es schon sinnvolle Synergie und Kopplung.
Für Professor Dittmeier ist die sogenannte Koelektrolyse der Goldstandard für die Herstellung synthetischer Kraftstoffe. Dabei wird der Wasserstoff aus Wasserdampf anstatt aus Wasser hergestellt und auch dafür nutzt man am KIT die Abwärme der Fischer-Tropsch-Synthese.
Dazu müsste ich jetzt Wasser verdampfen. Wenn ich das mit Strom machen muss, dann habe ich ja wieder zusätzlichen Stromverbrauch. Hier machen wir das aber mit der Abwärme der Fischer-Tropsch-Synthese. Das heißt, die Wasserverdampfung kostet uns energetisch nichts. Und dadurch können wir die Energieeffizienz bis zu dem Punkt, wo wir Synthesegas haben, natürlich deutlich höher bringen, als wenn wir Wasserelektrolyse und diese Synthesegaserzeugung mit dem normalen Reaktorsystem machen würden.
Bis zu 85% der aufgewandten Energie finden sich so im Synthesegas wieder. Eine Optimierung um 20% gegenüber dem traditionellen Verfahren. Herzstück der Technologie ist ein neuartiges Koelektrolysemodul des Industriepartners Sunfire.
Man verdampft das Wasser, dann geht der Wasserdampf da rein, wird an einer Elektrode gespalten und der Sauerstoff wird in Oxidionen umgewandelt und diese Oxidionen, also sind Sauerstoff 2-, zweifach negativ geladene Ionen, die werden eingebaut in diesen keramischen Festkörper und gehen über einen Transportmechanismus durch diesen Festkörper durch und werden auf der anderen Seite an einer Elektrode wieder zu Sauerstoff, zu molekularem Sauerstoff. Bleibt natürlich auf der Seite, wo es Wasser reingeht, der Wasserstoff übrig. Und wenn ich jetzt Kohlendioxid und Wasserdampf da reingebe, dann passieren zwei Dinge. Was dominiert, ist eigentlich die Reaktion von dem Wasserstoff, den ich elektrochemisch gebildet habe, mit dem Kohlendioxid als Gas an der Elektrode. Das dominiert, also diese Synthesegaserzeugung, passiert aufgrund der hohen Temperatur dieser Elektrode auch an der Elektrode. Gleichzeitig gibt es auch einen elektrochemischen Prozess, dass das Kohlendioxid, das ist ja CO2, einen Sauerstoff abgibt. Da mache ich dann wieder ein Sauerstoff 2-Oxidion draus und das geht genauso wie das O2-Ion aus dem Wasser in die Membran durch und bildet auf der anderen Seite Sauerstoff. Und diese zwei Prozesse laufen parallel ab, je nachdem wie viel Wasserstoff ich da schon habe und führen dazu, dass am Ausgang von dieser Seite letztendlich eine Mischung aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff vorliegt, die ich so einstellen kann, dass sie genau die Zusammensetzung hat, die ich dann für den nächsten Schritt brauche. Und dieses System, da haben wir die größte Anlage, die es meines Wissens weltweit gibt, im Energy Lab eingebaut. Das ist das, was Sunfire beisteuert. Es gibt größere Anlagen, die Wasserdampfelektrolyse machen. Auch mit dieser keramischen Technologie, da sind wir schon im Megawattbereich, aber nicht mit der Koelektrolyse.
Das Karlsruher Verfahren ist nicht nur energieeffizient, auch der eingesetzte Kohlenstoff wird optimal genutzt.
Die Fischer-Tropsch-Synthese setzt nicht alles um, was da reingeht. Also von dem CO, Kohlenmonoxid und Wasserstoff, der da reingeht, wird nicht alles umgesetzt. Bleibt also CO und Wasserstoff übrig. Schon mal ein Punkt am Ausgang von diesem Reaktor. Der zweite Punkt ist, ich mache ja eine breite Kohlenwasserstoffverteilung. Im Prinzip immer mit dieser Reaktion. Das fängt an mit Methan als kleinstem Kohlenwasserstoff über Ethan, Propan, Butan, das ist so die Kette der Alkane. Und die kurzkettigen sind natürlich gasförmig. Jetzt mache ich aber ja primär flüssiges Produkt. Und das heißt, dieses Gas, diese Gasanteile, was mache ich damit? Da habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich könnte die abfackeln, thermisch nutzen. Dann habe ich aber den Kohlenstoff nicht genutzt. Ich könnte die zu Methan umwandeln, alles, und das Methan einspeisen. Da haben wir auch ein Patent drauf. Oder was wir hier machen, wir schicken die einfach zurück in diese Koelektrolyse. Das heißt, der ganze Kohlenstoff, der dann als CO2 vorne reingeht in das Verfahren, führt am Ende zu flüssigem Produkt. Das ist die hohe Kohlenstoffeffizienz des Verfahrens. Wir müssen jetzt im Hinterkopf behalten, wir trennen das CO2 ja mühsam irgendwo ab. Und deswegen wollen wir natürlich, dass möglichst der gesamte Kohlenstoff im Produkt landet.
Der Beitrag des Luftverkehrs zum Treibhauseffekt besteht aber nicht nur in CO2-Emissionen. Die durch Rußpartikel verursachten Kondensstreifen sind an der Bildung von Wolken beteiligt, die ihrerseits wieder die Wärmeabstrahlung der Erde blockieren. Hier hat Sustainable Aviation Fuel, kurz SAF, zusätzliche Vorteile gegenüber dem fossilen viel gewonnenen Kerosin.
Das sind die Nicht-CO2-Effekte der Luftfahrt. Das ist die Kondensstreifenbildung, die halt auch zur Erwärmung beiträgt, die wiederum beeinflusst wird von den Partikeln, die bei der Verbrennung entstehen, also Rußpartikel. Und da ist das normale fossile Kerosin aufgrund eines höheren Aromatengehalts, also Aromaten sind bestimmte chemische Verbindungen, die beim Verbrennen zur Bildung von Ruß neigen. Das habe ich im fossilen Kerosin, aber nicht in unserem Kerosin, nicht in diesem Fischer-Tropsch-Kerosin. Und das bedeutet, dass wenn ich jetzt den Aromatengehalt zumindest reduzieren kann, auf null kann ich ihn nicht bringen, weil ich dann wieder einen anderen ungünstigen Effekt im Betankungssystem habe, nämlich die Dichtungen quellen dann nicht mehr gut genug und werden undicht. Aber wenn ich mir diesen minimal möglichen Aromatenanteil durch Zumischung von dem Fischer-Tropsch-Kerosin zum fossilen Kerosin arbeite, dann habe ich weniger von diesen Partikeln, weniger Kondensstreifen und weniger Nicht-CO2-Effekt der Luftfahrt. Und das würde natürlich die Umweltbilanz dieses SAF auch nochmal verbessern. Dazu muss man wissen, dieser Nicht-CO2-Effekt ist ungefähr doppelt so groß wie der CO2-Effekt. Das heißt, wenn ich von dem Nicht-CO2-Effekt die Hälfte wegkriege und mein CO2 neutral aus der Luft ist, habe ich einen relativ großen Impact gemacht.
Im Energy Lab des Karlsruher Instituts für Technologie produziert das Koelektrolyseverfahren bereits synthetisches Rohöl Syncrude in kleinen Mengen. In Frankfurt-Höchst hat inzwischen eine Pionieranlage des Ineratec-Unternehmens, ein Spin-off des KIT, die Produktion in größerem Stil aufgenommen.
Was wir jetzt in dem Copernicus-Projekt in der dritten Phase machen, ist, wir benutzen diese Anlage, die unser Startup Ineratec in Frankfurt mit anderen Mitteln baut. Wir benutzen die als Grundanlage und setzen im Endeffekt ein Anlagenteil dazu, was das Syncrude zum fertigen Kerosin umwandelt. Darauf liegt jetzt der Fokus, das jetzt zu skalieren von dem System, was wir im Energy Lab haben, was aber noch gar nicht jetzt in Betrieb war. Da haben wir ein System im Bau befindlich, was, sagen wir mal, zwei Fass pro Tag, das sind ungefähr 300 Liter dann, ein Fass sind 159 Liter, produziert. Und in Frankfurt ist die Idee dann auch mit einem leicht veränderten Verfahren dann ungefähr eine Tonne von diesem spezifikationsgerechten Kerosin dann zu erzeugen pro Tag. Also immer noch eine kleine Menge, wenn man sich überlegt, wie viel Kerosin so verflogen wird. Aber wichtig, denn solche Mengen brauchen wir dann, wenn wir halt auch mal längere Verbrennungsversuche auf dem Turbinenprüfstand machen wollen mit einer realen Turbine, da geht ja ein bisschen was durch, dann brauchen wir einfach größere Produktmengen. Und das ist für eine Forschungseinrichtung schwierig, solche Anlagen zu betreiben. Deswegen ist es wichtig, mit solchen Projekten dann die Demo-Mengen zu erzeugen, die wir brauchen, um Vertrauen zu schaffen.
Die Zulassung für Beimischungen des Grünen zum fossilen Kerosin für die Luftfahrt ist bereits erfolgt.
Diese Fischer-Tropsch-Synthese, der ist es egal, wie sie das Synthesegas gemacht haben. Ob dieses Synthesegas aus Kohle, aus Erdgas, aus Öl, aus Biomasse ist, ist eigentlich egal, es muss eh rein genug sein, dann ist immer Kohlenmonoxid und Wasserstoff. Und diese, man nennt es auch synthetisches, paraffinisches Kerosin, um klarzumachen, es sind keine Aromaten drin. Paraffine sind nicht zyklische, also keine Benzolringe, sondern lineare Moleküle. Das ist schon zugelassen, dass man bis zu 50% von dem über Fischer-Tropsch-Technologie hergestellten synthetischen paraffinischen Kerosin zum normalen Kerosin zumischen darf. Das heißt, das ist schon mal geregelt. Wir müssen natürlich nachweisen, dass unser Verfahren das synthetische paraffinische Kerosin in der richtigen Qualität liefert. Und dann brauchen wir einen Inverkehrbringer, der eine Lizenz hat zur Abmischung oder zur Herstellung und Inverkehrbringung von Kerosin für die Luftfahrt. Das heißt, wir brauchen da einen Aviation-Partner, einen Luftfahrtpartner, der sowas auch macht, haben wir. Also da erwarte ich kein Problem. Das wird auch im Projekt untersucht, also diese Normkonformität dieses synthetischen paraffinischen Kerosins untersuchen wir über Analysen mit dem Projektpartner DLR und auch mit Auftragsanalysen. Und was wir dann noch machen, ist vielleicht auch ganz interessant, den Nachweis des Labeling dieses Fuels. Jetzt mischen Sie das irgendwo zu, aber wie kann die Airline am Ende oder der Flughafen nachweisen, dass man nachhaltigen Flugkraftstoff überhaupt benutzt? Da gibt es eine molekulare Markierung. Daran wird auch gearbeitet.
Damit die gesetzlichen Vorgaben zur Beimischung von grünem Kerosin eingehalten werden können, muss jetzt dringend der Schritt zur großindustriellen Umsetzung zurückgelegt werden.
Im Prinzip haben wir die aktuelle Gesetzeslage ist, wir brauchen 0,5% Zumischung von Power to Liquid in 2025. Das hat die Bundesregierung beschlossen, in Ergänzung zu den 2%, die bis 2030 generell an Sustainable Aviation Fuel zugemischt werden müssen, hat Deutschland reguliert, wir wollen 0,5% von diesem Power-to-Liquid, nicht Biomasse, nicht diese andere Variante hydriertes Pflanzenöl. Das wird gerade versucht wegzudiskutieren und zu ändern, weil es einfach kein Power-to-Liquid im Markt gibt. 0,5% hört sich nach wenig an. Bei 10 Millionen Tonnen in Deutschland, das ist der Kerosinverbrauch, sind es 50.000 Tonnen. Und deswegen versucht man, das zu ändern. Es gibt auch in Deutschland mehrere Anlagen, die angekündigt wurden, die geplant wurden, wo es Studien gibt, die aber keine Finanzierungsentscheidung kriegen, weil es keinen Abnahmevertrag gibt. Da hängt es jetzt im Moment. Also wir brauchen im Prinzip mal ein, man nennt es Offtake Agreement, für 15 Jahre zum vernünftigen Preis, was die Herstellung jetzt kostet. Da sind wir vielleicht bei 3 Euro oder so pro Liter, dass sich die Akteure mal aufmachen, da ein Commitment zu geben, damit in den Bau einer solchen Anlage investiert wird, mit der man dann eben noch mehr Vertrauen in die Technologie schafft. Dann mischt man diese 0,5% zu. Ich sage jetzt, das merkt der Kunde nicht. Das verteuert das Kerosin kaum. Ein bisschen Mehrkosten, denke ich, sind akzeptabel. Da gibt es noch ganz andere Sachen wie Schwankungen des Ölpreises oder Gebühren, Regulierung, Steuern etc. Aber da hängt es im Moment.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.